Der Frühling ist endlich da. Und da könnte man doch einfach mal ein bisschen faul in der Sonne rumliegen, anstatt zu arbeiten. Wäre das denn so schlimm? Der Systemforscher Uwe Seebacher sagt nein. Er hat ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben. Effizient faul heißt es. Und nach diesem System berät er sogar die Top-Managerinnen und Top-Manager in Deutschland. Wie wir alle ein bisschen fauler sein können, ohne dass wir schlechtere Arbeit abliefern, darauf schauen wir jetzt. Und damit hallo zum Arbeitsplatz-Podcast.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Jenny Bayen.
Faul sein und trotzdem Leistung bringen, geht das wirklich? Der Systemforscher und Buchautor Professor Uwe Seebacher sagt ja und hat über sein wissenschaftliches Konzept dahinter ein ganzes Buch geschrieben. Aber wir wollten erstmal von den Menschen auf der Straße wissen, ist faul sein für sie immer etwas Schlechtes und sind faule Menschen auf der Arbeit vielleicht sogar effizienter? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich mal in Stuttgart und Heidelberg umgehört.
Ich würde schon sagen, dass faul sein was Schlimmes ist, weil sich das einfach nicht gehört.
Ich denke, der Mensch ist nicht erschaffen zum faul sein, sondern zum tätig sein.
Nö, weil man auch mal wieder Zeit braucht, um sich auszuruhen.
Wenn man es als faul sein verpackt, ja. Wenn man das nur so nennt, aber eigentlich dabei sich Zeit für sich selbst nimmt und irgendwie mental dadurch Vorteile zieht, dann nicht.
Arbeiten faule Menschen effizienter?
Ja, das ist ja nicht faul. So effizient arbeiten, das ist immer gut.
Nee, das ist dann nicht Faulheit, finde ich. Das ist dann, ja, gutes Zeitmanagement.
Ja, auf alle Fälle, weil sie nutzen diese Zeit auch, um dann wieder gut arbeiten zu können.
Wenn sie die Zeit, in der sie nicht am Rödeln sind, zum Nachdenken nutzen, vielleicht schon.
Wenn das Faulsein wirklich so zum Erholen beiträgt, dass man danach doppelt so schnell und doppelt so effektiv tatsächlich arbeiten kann.
Ich glaube schon, ich brauche so einen faulen Tag, damit ich am nächsten Tag dann richtig Gas geben kann.
Also ich denke schon, dass wenn man 365 Tage im Jahr auf High Performance arbeitet, dass man nicht so effektiv ist, wie wenn man sich zwischendurch mal eine Pause gönnt.
Eine gewisse Pause macht, steigert die Leistungsfähigkeit.
Das sagen die Menschen in Stuttgart und Heidelberg. Faul sein und trotzdem effizient und dabei einen guten Job machen. Der Systemforscher Professor Uwe Seebacher hat über das Thema ein Buch geschrieben mit dem Titel Effizient faul. Und ihn habe ich gefragt, Sie sagen in Ihrem Buch, faul sein ist nicht zwingend was Negatives, es kann sogar nützlich sein. Allerdings unterscheiden Sie zwischen, ich nenne es mal, guten und schlechten faulen Menschen. Wie kann ich denn ein guter fauler Mensch sein?
Ich kann initial von mir ausgehen. Ich war immer zu faul, um ineffizient zu arbeiten. Und das meine ich ganz ernst, weil das Thema, um das es hier geht, ist eigentlich, dass wir durch jetzt auch diese Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz einmal mehr toolgetrieben, instrumentgetrieben sind. Und ich glaube, es gibt viele, die genug haben von 60-Stunden-Wochen, der ständigen Erreichbarkeit und dem Gefühl, nie fertig zu werden. Und effizient faul sind, hat nichts mit Nichtstun zu tun, sondern einfach das, was wir tun, in einer besseren Art und Weise zu machen. Und darum entscheide ich mich für das positive Faulsein, weil mir das Zeit gibt für die Dinge, die ich sehr gerne mache.
Das klingt jetzt sehr verlockend und Sie haben ja ein ganzes wissenschaftliches Konzept dazu entwickelt. Wie funktioniert das?
Das beginnt damit, sehr schmerzlich, dass man sich dessen selbst bewusst wird. Das ist kein Prozess von heute auf morgen, sondern ein Bewusstseinsprozess, mir selbst Gedanken zu machen, wo verliere ich die Zeit und womit verliere ich die Zeit und wie kann ich entsprechend mein Tun dahingehend ändern, indem ich Dinge optimiere oder weglasse. Also Fokus zu haben.
Aber wenn ich dann versuche, immer effizienter, immer schneller zu werden mit meiner Arbeit, baue ich damit nicht auch irgendwie Druck und Stress auf? Und das will ich ja eigentlich vermeiden.
Absolut richtig. Und effizient faul sein bedeutet nicht, immer schneller zu werden, sondern bewusster zu werden. Ich nenne strategische Faulheit durch klare Priorisierung, radikale Vereinfachung, die mutige Automatisierung. Wer nämlich heute erfolgreich sein will, der muss nicht mehr tun, sondern besser denken. Es geht um ein Bewusstsein, weil ich mir damit auch Zeit schaffe, weil ich das, was ich tue, anders gestalte, wie ich es mache. Und ich bin effizient, ich mache Dinge schnell und automatisiere sehr vieles. Sonst hätte ich nicht über 65 Bücher neben meinen anderen Tätigkeiten, Professuren, unternehmerischen Tätigkeiten machen können. Aber ich war immer bedacht, jegliche Redundanz zu erkennen, weil es einfach ein Zeitfresser ist und mir Zeit stiehlt. Es geht nicht darum, dass wir immer schneller werden. Das wäre das Falsche. Diese toxische Produktivität ist nicht gut. Und gerade diejenigen, die den Job sehr gerne machen, laufen Gefahr, das zu tun. Weil wenn sie tüchtig sind, dann werden sie immer mehr verbrannt, weil diejenigen, die weniger tüchtig sind, das erkennen, warum auch immer, die riechen das. Und dann werden sie immer mehr Aufgaben bekommen.
Und das muss man natürlich vermeiden, sagt der deutsche Systemforscher Professor Uwe Seebacher.
SWR 1 Arbeitsplatz Spezial. Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz drängt immer mehr in neue Lebensbereiche vor und hilft inzwischen dem Menschen bei allem Möglichen. Es profitieren aber auch Tiere davon, genauer gesagt Pferde. Der rheinland-pfälzische Pharmakonzern Boehringer Ingelheim kooperiert seit einigen Wochen mit einer schwedischen Firma, die per App hilft, Pferde nach einer Verletzung wieder fit zu machen. Wie genau das funktioniert, erklärt unser Reporter Christoph Mautes.
Bevor die KI ran darf, wird erstmal ganz klassisch abgetastet. Carlotta Steinbach schaut sich das verletzte Hinterbein des 9-jährigen Wallach ganz genau an.
Unsere klinische Untersuchung ist immer noch das A und O, weil ohne die klinische Untersuchung wissen wir gar nicht, worauf wir achten müssen.
Im zweiten Schritt kommt dann die künstliche Intelligenz zum Einsatz. Seit der Behandlung sind einige Wochen vergangen. Heute hilft die KI dabei zu überprüfen, ob die Behandlung erfolgreich war. Dafür braucht es nur ein Handy.
Die Kamera stellen wir ungefähr auf Augenhöhe, im besten Fall auf einem Stativ hin, dass wir von hinten gerade und von vorne gerade das Pferd sehen können. Im Prinzip, ich drücke nur auf den Startknopf und gucke aber selber gar nicht übers Handy, sondern natürlich das Live-Bild an.
Das Pferd reitet dann ein- bis zweimal auf die Kamera zu und wieder von ihr weg. Im Anschluss lädt Carlotta Steinbach die Videos auf den Server hoch.
Wir haben hier eine gute Internetverbindung, das geht relativ schnell. Innerhalb von ein paar Minuten haben wir dann das Ergebnis auf dem Handy.
Die KI analysiert dann die Bewegungsmuster und die App zeigt auch für den Laien erkennbar an, wo etwas nicht stimmt. An einem Pferdeschaubild sind die Hufe im Ampelsystem eingefärbt. Ist der Huf grün, ist alles okay. Bei Gelb oder Rot liegt was im Argen. Darüber hinaus gibt sie aber auch noch mehr Daten aus, mit der die Tierärztin die nächsten Schritte besser planen kann und ganz objektiv vergleichen kann, hat die letzte Behandlung funktioniert. In unserem Fall ging die Ampel von Rot auf Gelb. Sieht gut aus.
Noch relativ früh für die erste Nachkontrolle, aber bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie er sich entwickelt hat.
Sorgen um ihren Job macht sich Carlotta Steinbach aber keine.
Die KI kann immer noch nicht untersuchen. Die KI kann nur anhand von erlernten Daten feststellen, da liegt ein Problem vor. Was genau, kann sie immer noch nicht sagen. Und sie wird nie die Behandlung machen können. Also im Grunde, die Behandlung bleibt nach wie vor Tierarztsache.
Als Werkzeug nutzt sie die App aber gern. Und es wird sicher nicht die letzte Anwendung für künstliche Intelligenz in der Tiermedizin sein.
Ein Bericht von unserem Reporter Christoph Mautes.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert. Und unser Hörer Till schreibt: Ich habe von verschiedenen, meist juristischen Seiten gehört, dass ein durchschnittliches Zeugnis, Schulnote 3, den Maßstab für ein Arbeitszeugnis stellt. Als Betriebsrat kann ich mir das gar nicht vorstellen bei der Menge an guten bis sehr guten Zeugnissen. Kann es wirklich sein, dass Schulnote 3 der Maßstab ist? Und ist das vielleicht auch je nach Branche unterschiedlich? Und wie wichtig ist ein Arbeitszeugnis überhaupt für Arbeitgeber?
Das Bundesarbeitsgericht sieht tatsächlich die Note 3 als durchschnittliches Zeugnis an. In der Realität gibt's natürlich viele gute und sehr gute Zeugnisse. Relevant wird das alles nur, wenn Sie gegen ein Zeugnis vorgehen wollen, weil es in Anführungszeichen zu schlecht ausfällt. Für eine Note, die besser als 3 ist, muss der Arbeitnehmer beweisen, dass er eine bessere Leistung erbracht hat. Zum Beispiel mittels Arbeitsergebnissen, Zeugen, alten Zwischenzeugnissen und Beurteilungen. Bei Noten, die schlechter als 3 sind, muss der Arbeitgeber beweisen, warum der oder die Arbeitnehmerin angeblich eine so schlechte Leistung bzw. ein so schlechtes Verhalten erbracht hat. Wegen der Möglichkeit der Zeugnisberichtigung und arbeitsgerichtlichen Vergleichen, die geschlossen werden, lesen viele Arbeitgeber Zeugnisse gar nicht mehr bzw. oftmals nur die Beschreibung der Aufgaben. Welche Note ein Zeugnis hat, können Laien oftmals nicht erkennen, da es auch Zwischennoten gibt und Geheimcodes. Daher lohnt es sich in jedem Fall, das Zeugnis überprüfen und es gegebenenfalls auch korrigieren zu lassen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.